ARD Sounds.
Herzlich willkommen zu Amerika, wir müssen reden. Falls ihr euch jetzt wundert, ich bin nicht Ingo, ich bin auch nicht Jiffer, ich bin Philipp Abrisch. Meine Stimme kennt ihr vielleicht aus dem Weltspiegel-Podcast oder als Reporter in den Tagesthemen, aber bestimmt nicht von hier, von Amerika, wir müssen reden. In Hamburg sind gerade Ferien und deswegen sind Ingo und Jiffer gerade unterwegs und ich spring ein. Weil das wichtigste Thema der Woche, das macht leider keine Ferien, der Krieg mit dem Iran und die Rolle der USA. Und deswegen, ja, wir müssen reden. Was hat Donald Trump für einen Plan? Hat er überhaupt einen Plan? Darum geht's in dieser Folge. Und wenn es irgendjemand von unseren Korrespondentinnen und Korrespondenten erklären kann, dann sie, Gudrun Engel. Sie leitet das ARD-Studio in Washington, ist super informiert, weil ganz nah dran. Immer, wenn ich mit ihr spreche, ist sie entweder auf dem Weg ins Weiße Haus, kommt vom Weißen Haus oder ist im Weißen Haus. Stimmt's, Gudrun?
Tatsächlich meistens ja. Heute nicht, aber trotzdem guten Morgen.
Guten Morgen. Du bist gerade in Pittsburgh und auch da ist es noch sehr früh am Morgen. Ich nehme an, wie sich das für eine gute Korrespondentin gehört. Hast du die New York Times schon durchgeackert, vielleicht auch schon ein bisschen Frühstücksfernsehen in den USA geguckt? Bestimmt ist Iran das große Thema auch heute in den amerikanischen Medien?
Ja, natürlich. Das beschäftigt uns jetzt ja seit dem ersten Militärschlag vor mittlerweile 9 Tagen, glaube ich. Mhm. Und das ist natürlich ongoing, weil alle wissen wollen, was hier jetzt eigentlich der Plan ist und wie lange das noch weitergeht.
Mhm. Hilf uns mal, da fliegen jetzt seit ungefähr 1,5 Wochen Bomben und Raketen auf den Iran, auf die Golfstaaten. Ich habe den Eindruck, jeden Tag fragt man sich mehr, warum eigentlich, warum in Gottes Namen hat Donald Trump diesen Krieg begonnen? Was ist deine Einschätzung?
Also in Gottes Namen nicht, ne? Das sind die anderen, das ist die Islamische Republik im Iran. Nein, aber im Ernst, also ich glaube, die Schwierigkeit ist so ein bisschen, dass sich die ganzen Angaben, die die Menschen hier machen, nicht nur Donald Trump, auch sein Verteidigungsminister Hexes, sein Vizepräsident Vance, die widersprechen sich einfach alle. Ich glaube, was Donald Trump angeht und was er ja auch in seinen Ansprachen gesagt hat, ist es, er sagt, ich bin jetzt der Erste, der mal beim Iran oder im Iran wirklich aufräumt. Wir haben dieses Iran in Anführungszeichen Problem seit mittlerweile 47 Jahren und keiner meiner Vorgänger ist das angegangen. Man hat immer versucht, irgendwelche Deals zu machen. Das hat mal geklappt, mal nicht. Das waren schlechte Deals, wie bei Obama. Alle haben immer gesagt, wir müssen den Iran irgendwie eingrenzen, einfangen, die dürfen keine Atomwaffen haben. Aber keiner hat es gemacht und ich bin jetzt derjenige, der das final zu Ende bringt, ein für alle Mal, sodass es auch für folgende Generationen von Amerikanerinnen und Amerikanern keine Probleme mehr mit dem Iran gibt. Das heißt, das ist zum einen eine Rechtfertigung, warum er von seiner America First Geschichte abweicht und sagt, er macht jetzt doch außenpolitisch was. Und zum anderen ist es natürlich sein absoluter Drang, in den Geschichtsbüchern vorzukommen. Ja? Er hat es erst versucht als Friedenspräsident und hat gesagt, er schlichtet Konflikte und Kriege. Dann hat er gemerkt, damit kommt er nicht weiter. Er kriegt den Nobelpreis einfach nicht, einfach mal so. Und jetzt hat er sich überlegt, wie kann ich es noch schaffen, irgendwie in die Geschichtsbücher einzugehen.
Mit dem Gegenteil.
Und jetzt ist eben seine, aber immerhin, er räumt ein für alle Mal nach so langer Zeit mit dem Iran auf.
Wir gucken gleich nochmal darauf, wie es vielleicht weitergehen könnte in diesem Konflikt. Lass mal ein paar Tage zurückblicken. Es wurde ja verhandelt in Genf zwischen dem Iran und den USA, auch ziemlich hoch besetzt, beide Delegationen. Wie ist dein Gefühl, wie kam es am Ende dann doch zu der Entscheidung zu sagen, nee, das bringt hier nichts, wir greifen an?
Ja, es war eine ziemliche Achterbahnfahrt. Ich habe das natürlich eng verfolgt und auch immer wieder berichtet. Und die Gespräche in Genf, erst hieß es, die laufen gut. Und dann hat man aber mehr und mehr gemerkt, dass nur noch der omanische Außenminister, der ja diese Gespräche organisiert hat, und die Iraner sich hinterher äußern. Und dann heißt es ja, wie immer, nach so Gesprächen, ja, war wahnsinnig produktiv, ja. Also ehrlich gesagt, wenn mir nochmal irgendwann einer sagt, es war wahnsinnig produktiv, dann muss ich wahrscheinlich lachen. Aber also es war wahnsinnig produktiv, aber es war halt nur produktiv auf der iranischen Seite und auf der omanischen Seite. Und von den Amerikanern hat man weniger und weniger gehört. Und donnerstags nach den Gesprächen habe ich tatsächlich auch in verschiedenen Live-Schalten noch gesagt, so ja, Die Gespräche sind zu Ende gegangen. Man hat neue Gespräche für die kommende Woche vereinbart. Da wollte man sich zum einen treffen in Wien bei der Internationalen Atombehörde und zum anderen dann eben auch nochmal in Genf. Aber von den Amerikanern hat man so gar nichts gehört. Und dann kamen so die ersten aus dem Weißen Haus, die sagten, oh, das ist aber nicht gut gelaufen. Wir sind nicht glücklich. Wir sind überhaupt nicht happy, wie das gelaufen ist. Die Iraner haben nichts angeboten. Dann kamen die beiden Witkoff und Kushner zurück in die USA und haben eben direkt Bericht erstattet und dann war irgendwie klar, Donald Trump ist auch nicht happy. Der ist dann vor die Kameras getreten und hat gesagt, nee, also verarschen, in Anführungszeichen, kann ich mich alleine. Was waren das denn für Gespräche? Und prompt ging es dann in der Nacht drauf dann auch los. Also ich glaube, die Iraner haben vielleicht auch nicht verstanden, wie ernst es den Amerikanern ist oder haben gedacht, sie könnten sie hinhalten, wie Putin das ja in der Ukraine-Frage auch macht. Keine Ahnung, aber auf jeden Fall waren die Amerikaner am Ende so unglücklich oder wenig überzeugt, dass dann der Angriff eben kam.
Mhm. Du hast gerade gesagt, die Amerikaner wurden immer stiller und gleichzeitig hat sich vor dem Iran eine amerikanische Streitmacht aufgestellt. Das dauert ja, so eine Streitmacht überhaupt in Gang zu setzen, ne? Diese Flugzeugträger, die kommen ja nicht alleine, die haben dann noch Begleitschiffe, Fregatten, Versorger. Die U-Boote wurden in Stellung gebracht, die Luftwaffe. Also im Grunde ja auch genug Zeit, mal drüber nachzudenken, was man will im Iran und was man realistisch ja auch erreichen kann mit so einem Angriff. Was würdest du sagen, war Trump bewusst, was er da in Gang setzt und welche auch immensen Risiken das hat, was er da vorhat?
Ich glaube, das ist eine Sache, die sich entwickelt, dass der Flugzeugträger, also die Ford, das ist der größte Flugzeugträger der Vereinigten Staaten und dann zusätzlich noch die Lincoln, das ist so der zweitgrößte, dass die da beide waren und dass da sehr viele Kampfjets verlegt wurden, die F-22 Kampfjets, das sind die einzigen Kampfjets, die die Amerikaner auch nicht an andere verkaufen, da sind sie wahnsinnig, schlagkräftig, da sind die Amerikaner wahnsinnig stolz drauf, die sind nach Israel verlegt worden, das war ein Novum. Man hat einfach gesehen, dass man versucht hat, parallel zu den Gesprächen Druck aufzubauen, um wirklich mal zu sagen, hier, wir zeigen euch mal, was wir alles zur Verfügung haben, also überlegt euch gut, was ihr macht. Und ich glaube, dass es aber am Anfang schon so war, dass man dachte, man könnte wie beim vergangenen Mal, am 12. Juni im vergangenen Jahr bei der Operation Midnight Hammer, einfach einen gezielten Bombardementschlag machen und dann irgendwie hoffen, die Iraner zum Einlenken zu bekommen. Das hat jetzt nicht funktioniert und deswegen habe ich den Eindruck, das eskaliert immer weiter und schaukelt sich so hoch und wir haben mittlerweile so eine Übersicht über die ganzen Waffengattungen und was da noch zusätzlich mittlerweile dabei ist. Sogar die B-2 Tarnkappenbomber sind da wieder im Einsatz. Ja, also das ist wirklich alles, was die Amerikaner auf dem Hof haben, ist in der Region und kann da Einsätze fliegen. Und Donald Trump schließt ja auch mittlerweile tatsächlich Boots on the ground, sagen wir, also Bodentruppen, nicht mehr aus. Ich glaube, er hat überhaupt keine Lust drauf, weil es natürlich ein Riesenrisiko ist für ihn, auch innenpolitisch. Er hat am Wochenende die ersten toten amerikanischen Soldaten am Flughafen empfangen, entgegengenommen. Das ist ja immer ein sehr schwieriges und emotionales Unterfangen. Der Präsident steht da, das Kabinett steht da, die First Lady ist dabei und dann kommt der Flieger und die Särge kommen aus dem Flieger mit der amerikanischen Flagge drauf und so. Das ist natürlich das Worst-Case-Szenario für einen amerikanischen Präsidenten. Er hat die Amerikaner darauf vorbereitet, er hat ihnen gesagt, es kann passieren. Er will es versuchen zu vermeiden, aber es ist halt eben Krieg und da kann es halt vorkommen.
Sprechen wir auch gleich nochmal drüber, über die politischen Folgen dieses Angriffs. Ich will nochmal auf die ersten Tage zu sprechen kommen, weil ich mich wirklich frage, mit welchem Ziel er da losgeschlagen hat und ob vielleicht auch dieser Bluff mit dem vielen Militär vor der iranischen Küste, ob der sich einfach irgendwann in so eine... Naja, wie soll man sagen, dass er da gar nicht mehr anders rauskam, als dann tatsächlich die Karten auf den Tisch zu legen und anzugreifen. Also war es sowas wie ein Unfall, der Angriff auf den Iran?
Na, ich glaube, der Erstschlag nicht, sondern sie waren wirklich sehr unzufrieden mit den Gesprächen. Und dann haben sie gedacht, wir bombardieren jetzt mal in Koalition mit Israel übrigens, ganz wichtig, das nicht aus dem Auge zu verlieren. Und ich glaube, dass es jetzt so eskaliert, ist etwas, was man eigentlich gehofft hatte zu vermeiden. Also ich glaube, der Erstschlag war kein Unfall, aber die Tatsache, dass der Iran jetzt ja in seinen Vergeltungsschlägen wirklich auch die komplette Region trifft, und auch empfindlich trifft, das hat Donald Trump auch zugegeben mittlerweile, dass ihn das überrascht hat, dass man das so nicht einkalkuliert hatte. Und ich glaube, nicht der Erstangriff war ein Unfall, aber dass es jetzt so weiter eskaliert wie eine Spirale, damit haben viele nicht gerechnet.
Nicht gerechnet. Wie muss ich mir eigentlich vorstellen, wie da der Krieg gerade geplant wird aus Washington heraus und die nächsten Schritte ja auch entschieden werden? Sitzen die da alle im Kreis im Bunker oder passiert das im Oval Office? Wie muss ich mir das konkret vorstellen?
Na, es gibt einen Situation Room tatsächlich im Weißen Haus. Als das Ganze losging, war Donald Trump aber gerade in Mar-a-Lago in seiner Sommer- oder Wochenendresidenz.
Das ist ja eine interessante Kulisse dafür
ja,
einen Krieg zu starten.
Ja, das war irre. Das sah ehrlicherweise aus. Also es gibt ja dann immer Fotos, ne? Trump hatte so eine weiße Mütze auf der USA stand. Und da saß er dann mit den, mit seinen People. Susie Wiles war dabei, die Frau, die im Weißen Haus eigentlich alles regelt und die Fäden zieht und alle verantwortlichen Ministerinnen und Minister. Aber das sah ehrlicherweise aus, als ob man da ein paar Vorhänge in der Garage gehängt hätte. Also das hatte mit dem Situation Room und mit den Fotos, die wir kennen von Obama und von Joe Biden und so weiter, also wirklich gar nichts mehr zu tun. Da kann man sich schon fragen. Also kann der US-Präsident jetzt von überall auf der Welt einfach mal eben so sagen, er legt den Hebel um. Also das war schon von der Kulisse her schwierig. Also man sah irgendwie die Dachbalken und dachte sich, es ist auf jeden Fall nicht abhörsicher. Was macht ihr da eigentlich? Mhm. Jetzt ist er ja zurück in Washington und er hat natürlich regelmäßig seine Sicherheitsbriefings. Aber so wie wir das gerade sehen oder wie der Kriegsverlauf gerade ist, da ist er auch nicht besonders eingebunden, ehrlich gesagt, sondern das ist was wirklich aus dem Pentagon, aus dem Verteidigungsministerium jetzt strategisch gesteuert wird.
Mhm. Lass uns mal drüber reden, wie der Krieg bei den Amerikanerinnen und Amerikanern ankommt. Die Islamische Republik gibt seit 1979 Erzfeind der USA. Alle amerikanischen Präsidenten, hast ja schon erwähnt, haben sich mit dem Mullah-Regime abgeben müssen. Und das Atomprogramm ist ja nur ein Thema, also die Bedrohung der Existenz Israels. Es gab immer wieder Angriffe in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten von Iran, auch seiner Proxys, mit amerikanischen Opfern auch. Hast du es gerade ja schon erwähnt, kann mir vorstellen, es gibt viele Leute, die jetzt sagen, ist doch gut, dass der Trump mal was macht.
Also die ganzen Opfer, die es gab und die ganzen Anschläge und dass eben der Iran immer das Ende der USA sich gewünscht hat, das hat Donald Trump alles in seinen Reden nochmal aufgelistet, um auch nochmal klarzustellen, warum er das jetzt macht und warum es jetzt auch an der Zeit ist, dem Ganzen ein Ende zu bereiten. Die Stimmung in den USA war vor diesem Militärschlag so, dass ungefähr die Hälfte gesagt haben, ja, sie machen sich tatsächlich Sorgen wegen des Iran und wegen des Atomprogramms und dass die Iraner irgendwann eine Atomwaffe besitzen könnten. Aber noch mehr, also knapp 60%, haben gesagt, sie haben auch Angst davor, dass Donald Trump das Militär zu leicht einsetzt, also zu leichtfertig einsetzt, ohne jetzt genau über die Konsequenzen nachzudenken. Und sie wollten eigentlich keinen Militärschlag. Als das Ganze dann losging, gab es natürlich erstmal ja viele Fragezeichen, auch beim Kongress, weil die natürlich wieder mal nicht gefragt wurden. Also es war wieder auch so ein klassischer Donald Trump, ich mach das mal, ich frage hier auch keinen.
Komplett außen vor.
Und so, warum soll ich euch auch fragen, wer seid ihr eigentlich? Und da gab es natürlich viele Fragen und auch bei der Bevölkerung ist das Ganze nicht so gut angekommen, weil die natürlich, er hat sie vorbereitet, er hat gesagt, es wird tote Amerikaner geben, wir müssen vielleicht Boots on the ground haben und so, aber das ist was die Amerikanerinnen und Amerikaner in der Mehrheit überhaupt nicht wollen, ja, also 3 von 4 sagen, nee, bitte nicht wieder ein Krieg, weil sie sind kriegsmüde, sie haben dieses ganze Drama, 20 Jahre Afghanistan und Irak. Was ist geblieben und so, das haben sie alles noch in den Knochen und das war das, wo sie sich eigentlich von Donald Trump versprochen hatten, dass der genau das nicht tut, weil er ja im Wahlkampf immer versprochen
hat,
ich beende Kriege, ich mache das nicht und jetzt macht er es doch und jetzt gibt es da durchaus auch eine gewisse Konfusion, sage ich jetzt mal.
Und dieser Krieg, der spaltet auch seine MAGA-Bewegung, die ja zumindest bis gerade noch ziemlich gut hinter ihm stand, richtig? Wie wird der Iran-Krieg in dieser Bubble inzwischen diskutiert?
Ja, das kommt tatsächlich ein bisschen drauf an. Also die MAGA-Bewegung ist ja auch, also wir sagen immer die MAGA-Bewegung, aber die MAGA-Bewegung gibt's so gibt es ja auch nicht. Die ist, genau, das sind auch ganz viele Untergruppen, die unterschiedliche Ansichten haben, die unterschiedlich radikal auch sind, sage ich jetzt mal. Und da kommt es immer ein bisschen drauf an, wen man sich anguckt, ne? Also wir haben da ja zum Beispiel die Hardcore-Supporter von diesen ganzen Rallyes und so, da fallen jetzt zum Beispiel die Front-Row-Joes rein, so, ne? Da habe ich einen ganz guten Kontakt und die zum Beispiel
sind... Wer sind die?
So, das sind die, die bei diesen ganzen Rallyes und bei diesen ganzen Auftritten von Donald Trump immer in der ersten Reihe stehen und die für die gute Stimmung sorgen und die Sprechchöre anführen und die Leute da so ein bisschen koordinieren und einpeitschen. Und die sind super loyal. Die sagen, ich bin nicht der Präsident, ich würde mir das auch nicht zutrauen, so eine Entscheidung zu treffen, aber ich vertraue dem Präsidenten, deswegen habe ich ihn gewählt und wenn er das Gefühl hat, wir müssen das jetzt machen, dann stehe ich hinter ihm nach wie vor, dann machen wir das. So, dann gibt es aber mittlerweile auch in diesem MAGA-Lager ja relativ viele so Podcaster und Talk-Radio-Hosts. Tucker Carlson, ehemaliger Fernsehmoderator, hat so einen sehr, ich nenne es mal radikalen Podcast auch und in diesen Kreisen zum Beispiel merkt man, dass da ganz viele sehr antisemitisch unterwegs sind, ja. Und das ist ja ein Krieg, der geführt wird gemeinsam von Israel und den USA Seite an Seite. Und jetzt hat man da ganz viele Menschen, die sich sehr rassistisch, sehr antisemitisch äußern und sagen, was machen wir da eigentlich? Warum müssen wir den Israelis schon wieder helfen? Wir geben denen eh viel zu viel Geld für ihren Iron Dome und warum müssen wir das immer machen? Wir müssen da raus, weil wir wollen auch mit den Israelis nichts mehr zu tun haben. Also da gibt es auch so einen Bruch. Deswegen, man kann nicht sagen, die MAGAs sind so oder so, aber es gibt innerhalb der Gruppe deutliche Verwerfungen. Das kann man sagen.
Anderthalb Wochen Krieg mit Iran läuft nicht so richtig gut für Trump, jedenfalls nicht so wie erwartet, hat vielleicht auch unterschätzt, wie heftig sich der Iran wehrt. Was würdest du sagen, wann ist ein Punkt erreicht, dass ihm seine eigenen Raketenangriffe politisch gefährlich werden? Ist der vielleicht schon erreicht?
Am Anfang haben wir gedacht, das wird jetzt richtig kritisch, weil natürlich der Kongress sauer war, dass er nicht gefragt wurde. Und die haben dann in der vergangenen Woche auch nochmal abgestimmt, ob man sie nicht hätte fragen müssen. Aber weil Trump die Mehrheit hat oder die Republikaner vielmehr die Mehrheit haben, sowohl im Senat als auch im Repräsentantenhaus, ist das gescheitert. Insofern gab es da jetzt kein Problem. Wir haben Kongresswahlen im Anfang November. Bis dahin ist aber noch ein bisschen hin. Trump selber sagt ja immer, ja, dieser Krieg wird noch ein paar Wochen dauern. Aus dem Pentagon hören wir, sie stellen sich darauf ein, dass es September werden könnte. Das ist ja dann schon noch ein
das
Stück.
Das ist, ne? Kurz vor den Wahlen.
Genau, also die Frage ist jetzt so ein bisschen tatsächlich, wie geht es weiter? Wenn sich das jetzt so festfährt mit Bombardements und nicht mehr vorwärts und nicht mehr rückwärts geht, dann müssen sich, glaube ich, was überlegen. Die Frage ist jetzt tatsächlich, die Iraner haben ja jetzt den Sohn von Ali Khamenei
zu seinem Nachfolger erklärt.
Genau, den Vornamen kann ich nicht so richtig gut aussprechen.
Lesen wir nochmal nach.
Genau, zum Nachfolger erklärt, genau, Machoba oder so, glaube ich. Und da hat Donald Trump schon gesagt, nee, das machen wir nicht. Also der wird's nicht. Und wir haben ja in den Vereinigten Staaten, das ist ganz spannend, den Sohn des gestürzten Schahs, Reza Pahlavi, der ist seit dem Sturz seines Vaters in den Vereinigten Staaten im Exil. Und das ist ja der Mann, nach dem sowohl in Teheran oder bei den Demonstrationen im Iran, also aber auch bei den Demonstrationen der Diaspora immer gerufen wird. Ne? Mhm. Die halten sein Plakat hoch, die rufen nach ihm, die wollen irgendwie, haben die auch verdrängt, dass sein Vater jetzt auch nicht der Wahnsinnsdemokrat war und wollen jetzt irgendwie ihn für den Übergang. Und ich hatte die Chance, ein Interview zu machen, ein langes Interview mit ihm zu machen, weil er eben in Washington lebt. Und da hat er ganz klar gesagt, wie er sich auch einen Übergang seines Landes vorstellen könnte und so weiter und so weiter. Aber Donald Trump wurde angesprochen, ja, wollen wir jetzt nicht hier mal Reza Pahlavi wieder installieren und so weiter. Und da war Trump auch sehr zurückhaltend, sagt, er ist ein ganz netter Mann, aber der ist natürlich im Exil und es wäre mir viel lieber, wir würden jemanden im Land finden, der das Ganze übernehmen kann. So ähnlich wie er das ja in Venezuela gemacht hat, ne? Richtig, da hat er Maduro rausgenommen und hat dann die Vizepräsidentin installiert und irgendwie mit der irgendwelche Deals gemacht. Nur, der Unterschied ist natürlich, das wird im Iran ja so nicht funktionieren, weil alles, was da aus dem Land kommt, gehört ja zu diesem Mullah-Regime, so wie es jetzt eben der Sohn von Khamenei geworden ist. Und das gefällt Donald Trump dann auch nicht. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, man hat sich da verzockt, weil man sich es leichter vorgestellt hat und jetzt nicht so richtig weiß, wie man da den Neuanfang sortieren soll. Mhm.
Gucken wir gleich auch nochmal, welche Szenarien eigentlich da auf dem Tisch liegen. Mich, Gudrun, würde nochmal die Rolle einer anderen Person interessieren. Weißt du, was ich so auffällig finde? J.D. Vance, der Vizepräsident, von dem hört man gerade gar nichts, ne? Wie guckt der wohl auf den Konflikt?
Puh, ja, das ist echt schwer für den gerade irgendwie, weil einerseits ist vollkommen klar, bis zur möglichen Präsidentschaftswahl sind es ja noch 2,5 Jahre. Das heißt, er muss absolut loyal, egal was er denkt, versuchen, die Gesichtszüge zu kontrollieren und hinter Donald Trump zu stehen oder neben Donald Trump zu stehen
und trotzdem
das Ganze zu unterstützen. Und gleichzeitig
eine super Gelegenheit
sieht er
für ihn,
natürlich,
oder?
Nee, null, das ist für ihn gerade total Pain, weil wir haben ja beim letzten Mal schon gesehen, als Kamala Harris dann antrat statt Joe Biden, hat man ja genau gesagt, so ja, nee, das ist ja, die steht ja genau dafür. Die steht ja genau für die Politik von Joe Biden. Das ist total mit ihr heimgegangen und deswegen wurde die nicht gewählt. Die wurde auch nicht gewählt, weil sie eine Frau war. Die wurde auch nicht gewählt, weil sie eine schwarze Frau war. Aber sie wurde vor allem nicht gewählt, weil man gesagt hat, naja, die steht ja für die gleiche Politik wie Joe Biden. Die steht ja für ein Weiter-so und genau das wollen wir nicht. Und deswegen ist die für uns unwählbar. Und ich glaube, J.D. Vance sieht gerade genau dieses Schicksal auf ihn zukommen. Einerseits muss er total loyal sein zum Präsidenten, gerade. Aber andererseits hat er, glaube ich, super Angst, dass das Ganze mit ihm heimgeht. Und wenn er dann antritt in 2,5 Jahren als designierter Nachfolger, Kandidat der Republikaner, dass ihm dann die MAGAs, von denen wir gerade schon gesprochen haben, dann die Gefolgschaft verweigern und sagen, du hast doch mitgemacht, du hast dich nicht gewehrt, du stehst für genau das Gleiche und das wollen wir nicht und deswegen nehmen wir dich nicht. Also J.D. Vance hat gerade,
also er ist der Verlierer des Irankrieges.
Genau, ich möchte sowieso nicht in seine Haut stecken, aber gerade ist nicht leicht.
Gudrun, am Anfang hat Trump die Menschen aufgerufen, das Regime zu stürzen, auf die Straße zu gehen. Was Ähnliches kam aus Israel von Benjamin Netanyahu. Dann vor ein paar Tagen hieß es, vielleicht schicken wir sogar Bodentruppen hin. Inzwischen am Wochenende hat Trump angedeutet, dass er sich einen neuen religiösen Führer auch sehr gut vorstellen könnte, den er akzeptieren würde. Also es liegen ja so viele Szenarien auf dem Tisch und irgendwie keine richtig klare Linie. Ist das jetzt Strategie oder weiß Donald Trump selbst nicht so richtig, wie er da wieder rauskommt, meinst du?
Ich glaube, er weiß selbst nicht so richtig, wie er wieder rauskommt. Weil, also, da ist ja wirklich keine Strategie erkennbar. Also, es ist ja ein völliges Zickzack. Und immer, wenn man dann mit irgendeiner, also, ne, hast du ja gerade selber gesagt, ja, dann machen wir halt wieder einen religiösen Führer. So, jetzt haben sie einen ernannt, den will er jetzt auch nicht haben. Mhm. Und dann sagt er, ja, wir helfen euch. Und dann sagt er, ah ja, jetzt ist gerade schlecht, weil da ist noch so viel Revolutionsgarde, bleibt mal lieber doch zu Hause und protestiert nicht. Und dann sagt er ja, ihr müsst es selber lösen. Aber wie sie bitteschön das selber lösen sollen, ist auch unklar. Also es scheint mir sehr konfus zu sein.
Und gleichzeitig jetzt am Wochenende krasse Bilder, die dieser Krieg geschaffen hat. Überführung der Särge getöteter amerikanischer Soldaten in Dover, haben wir gerade schon kurz drüber gesprochen, Dover Airbase. Mit jedem Tag, an dem der Iran zurückschlägt, steigt die Gefahr, dass noch mehr amerikanische Soldaten sterben.
Ja, also die Frage ist tatsächlich jetzt, die Geschichte zeigt uns, man hat noch in keiner Region der Welt, in keinem Land der Welt es geschafft, einen Regimewechsel wirklich hinzukriegen ohne Bodentruppen. So, da wäre er also auch der Erste, wenn er das schaffen würde. Es ist nicht vorstellbar. Und deswegen ist tatsächlich die Frage, kommt er irgendwann an den Punkt, wo er sagt, so, ich habe gesagt, wir brauchen einen Regimewechsel. Ich habe gesagt, wir unterstützen das Volk. Und ich schicke Bodentruppen und dann werden wir auch mehr tote amerikanische Soldaten sehen, sicherlich. Oder sagt er irgendwann, diesen Preis will ich vermeiden, wir haben es versucht, wir haben euch unterstützt, liebe Iraner, jetzt müsst ihr aber selber irgendwie gucken, wie ihr klarkommt, macht mal und wenn es komplett in die Hose geht, kommen wir halt wieder vorbei und dreht ab, in Anführungszeichen. Das ist tatsächlich die große Gewissensfrage, die Donald Trump sich im Moment stellen muss und die, glaube ich, final noch nicht entschieden ist. Und ich glaube, dass er mit seinen Aussagen, vielleicht machen wir das jetzt, also mit allen Aussagen, die er tätigt, testet er, glaube ich, immer so ein bisschen
was geht.
Das Wasser und die Stimmung, weil er ist schon, was man ihm bei allem, was man ihm unterstellen kann, aber er ist schon ein sehr instinktgetriebener, ich weiß gar nicht, ob man Politiker sagen sollte, ich meine, der ist eigentlich ein Geschäftsmann, aber der hört da sehr stark auf sein Bauchgefühl und testet halt in verschiedenen Gesprächen verschiedene Szenarien und hat, glaube ich, selbst noch nicht entschieden, wie es weitergeht. Mhm. Aber ja, also die Bilder am Wochenende, das war Flashback, weil das hatten die Amerikanerinnen und Amerikaner schon lange nicht mehr. So, und klar, Donald Trump hat sie darauf vorbereitet und die Nation ist nach wie vor so patriotisch, dass sie sagt, so ja, das ist jetzt halt der Preis, den wir zahlen, das gehört dazu. Die Stimmung ist da auch eine komplett andere, logischerweise, als in Europa. Aber ja, ich glaube, am Ende weiß Donald Trump selbst noch nicht, wie es weitergeht.
Und wenn du Stimmung sagst, die Stimmung an den Tankstellen, die ist jetzt auch nicht die allerbeste. Ne? Übers Wochenende hingen dicke Rauchwolken über Teheran, weil die USA auch eine Raffinerie angegriffen haben. Also die wirtschaftlichen Folgen sind ja auch immens. Das wird niemanden freuen in den USA, der ein Auto fährt. Und da fahren ja eigentlich alle Auto.
Stimmt, ich war gestern extra noch mal tanken und habe auch die Preisschilder fotografiert. So. Aber auch da eine Randbeobachtung. Die schlechte Stimmung wegen der hohen Benzinpreise ist in Europa, ist in Deutschland gerade dramatischer als hier. So. Auch da hat Donald Trump gesagt, jo, geht jetzt mal kurz hoch. Geht aber auch wieder runter. Beruhigung, Beruhigung, Beruhigung. Muss jetzt. Und in der ersten Woche hat man es hier tatsächlich noch nicht so sehr gemerkt. So, das Barrel Öl ist jetzt auf über 100 Dollar gestiegen. Gestern zum ersten Mal, jetzt heute nochmal 25%, irgendwie auf 120. Wir merken es beim Benzin aber immer noch nicht so richtig krass, was man hier merkt. Und ich glaube, das merkt man auch in Deutschland. Die Dieselpreise sind extrem hoch. Also ich habe, wie gesagt, gestern extra fotografiert in Pennsylvania. 4,95 Dollar für eine Gallone Diesel, das sind ja knapp 4 Liter, also immer noch billiger als in Deutschland, aber man merkt es jetzt hier auch so langsam, es zieht an, aber der Aufruhr ist noch nicht so groß und so unmittelbar, wie ich ihn gerade in Deutschland wahrnehme. Mhm.
Gudrun Engel, ich danke dir sehr. Das ist total spannend, was du erzählst. Ich nehme an, wir werden dich heute in der Tagesschau sehen, ne? Wahrscheinlich, und morgen auch.
Du, ehrlich gesagt nicht, weil jetzt nein, aber tatsächlich, es ist ja so, wir sind in den USA, die USA sind der Auslöser dieses ganzen Krieges, aber natürlich muss man jetzt den Fokus auch dahin richten, wo wirklich die Sachen passieren und wo dieser Krieg geführt wird.
Das ist
der Iran. Ja, ehrlicherweise sehr weit weg. Zumindest geografisch.
Gudrun, ich danke dir sehr für deine spannende Erzählung und für deine Analyse. Mal gucken, wie es weitergeht.
Sehr, sehr gerne.
Tja, das war's schon von uns. Amerika, wir müssen reden. Nächste Woche hört ihr wieder eine neue Folge. Dann, wie jeden Montag, verspreche ich euch mit Jiffer Bourguignon und Ingo Zamperoni. Wenn ihr so lange aber nicht warten wollt und euch das Geschehen im Iran so brennend interessiert wie uns, dann abonniert doch einfach den Weltspiegel-Podcast. Bei uns kriegt ihr die Korrespondentinnen und Korrespondenten der ARD mit Stories, Analysen aus der ganzen Welt. Und gerade gibt's zwei neue Folgen zum Iran. In der einen erklärt uns unsere Korrespondentin Katharina Willinger, wie fest im Sattel das Regime in Teheran noch sitzt oder ob es vielleicht doch stürzt. Und in Folge 2 erklären unsere Korrespondenten Norbert Hahn und Uwe Lüb, welche Auswirkungen der Iran-Krieg für die Türkei und für Russland haben. Einfach klicken in der neuen ARD Sounds App. Den Link dazu packe ich euch in die Shownotes. Abonnieren also, freue mich drüber. Bis bald. Bye bye, sag ich, Philipp Abresch.
Es gibt Recherchen, die uns nicht mehr loslassen und Geschichten, die uns tief berühren. Bei 11KM, der Tagesschau-Podcast, seid ihr mittendrin. Von Montag bis Freitag hört ihr eine neue Folge. Wir tauchen ab zu den zentralen Hintergründen aktueller Nachrichten und spannenden Stories. Gemeinsam mit Journalistinnen und Journalisten der ARD. Bewegende Geschichten, aktuelle Themen und investigative Recherchen. Das ist 11KM, der Tagesschau-Podcast. Zu Hause sind wir in ARD Sounds und überall da, wo es Podcasts gibt.